Vater, das Thema dieses Gottesdienstes. Vater sein. Papa, haben die Jugendlichen gesagt. Das ist bei den jungen Menschen heute eher so drin, sie beten Gott mit Papa an. Jeder von uns hat einen Vater. Das ist erstmal Fakt. Egal, ob wir eine gute, eine schlechte oder überhaupt eine Beziehung zu unserem Vater haben, wir haben einen leiblichen Vater. Und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Was hat eigentlich die Vaterrolle mit unserem Gott auch zu tun? Was verbindet unser Vaterbild uns mit Gott? Wir sind ja bei der Predigtreihe Die vielen Namen Gottes. Wir hatten schon drei beleuchtet und uns angeguckt. Und der erste war Gott, der Herr. Wir schauten uns an, was es bedeutete, oder was es bedeutet, wenn man Gott als seinen Herrn annimmt, anerkennt und ihn auch so anspricht. In der zweiten Predigt hat Stefan über Gott als den Hirten gesprochen. Da war Gott der Hirte. Und was bedeutet eigentlich der Hirte für seine Herde? Also wir, Menschen. Und letzte Woche ging die Predigt um Gott als den Versorger. Es ging darum, dass Gott da ist und sich kümmert um die Sorgen, die wir haben. Dann, wenn wir vielleicht gar nicht wissen, wie es weitergeht oder wie es sich entwickeln wird. Und da stellt sich Gott als einer dar, der in die Situation eingreift und das vielleicht auch auf eine Art und Weise, die wir gar nicht so erwartet hätten. Gott wurde und wird immer noch Herr, Hirte und Versorger genannt. Und das, weil diese Namen auch etwas aussagen über seine Wesenseigenschaft. Und heute, wie ich eben sagte, wollen wir etwas über Gott, den Vater, lernen und ihn als Vater kennenlernen. Oder wie die Jugendlichen sagen, als Papa. Wir werden merken, dass dieser Name einige Aspekte, die wir schon gehört haben in den anderen Bezeichnungen, die kommen wieder ein bisschen hoch. Da gibt es Überschneidungen. Aber wir werden hoffentlich auch weitere Eigenschaften Gottes wahrnehmen und kennenlernen. Ich habe dafür einen Bibeltext herausgesucht, der uns sagt, dass wir Gott Vater nennen dürfen und auch den Grund angibt, warum er unser Vater ist. Wer jetzt die Bibel dabei hat, der kann Galater 4, die Verse 1 bis 7 aufschlagen. Ansonsten habe ich sie auch anprojiziert. Stellt euch vor, ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehörte. Er muss seinen Vormündern gehorchen, bis er das Alter erreicht hat, das sein Vater festgesetzt hat. So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Paulus, der diesen Brief an die Galater geschrieben hat, hat zwei Zustände zunächst beschrieben. Und das macht er anhand eines Beispiels deutlich. Da ist ein Kind, das einen Vater verloren hat. Also der Vater ist gestorben. Jedoch kann das Kind das, was der Vater hinterlassen hat, nicht antreten, dieses Erbe. Weil er einfach noch zu jung, zu klein ist. Deswegen verwalten andere Personen das Erbe bzw. diesen Besitz. Sie werden als Vormund eingesetzt. Leider kommt es natürlich auch heute noch vor, dass Kinder ihre Eltern verlieren. Und das ist schrecklich. Das ist eine ziemlich schreckliche Situation, in der sich dann Kinder befinden. Und dann müssen die Kinder irgendwo unterkommen. Oder sie werden. Sie sind ja meist eher passive Beteiligte, weil andere für sie entscheiden. Und dann kommen neue Erziehungsberechtigte oder Vormünder, die für sie alles regeln sollen und müssen. Und die sind dann berechtigt, zum Beispiel Dokumente zu unterschreiben, weil die Kinder einfach zu klein, zu jung sind. Sie können nicht für sich selbst entscheiden. Und in der damaligen Situation, in der damaligen Zeit, war es so, dass die Kinder unter solch einem Vormund einen sklavenähnlichen Zustand hatten. Das heißt nicht, dass sie schlecht behandelt wurden. Sie hatten jedoch keine Rechte, so wie es ein Kind gehabt hätte, ein leibliches Kind. Und Paulus vergleicht diesen Zustand mit den Galatern. Bevor sie Jesus kannten, waren sie wie Sklaven oder Kinder, die einen Vormund hatten. In diesem Kontext beschreibt Paulus, dass das jüdische Gesetz dieser Vormund war. Das hat alles für sie geregelt. Sie mussten sich daran richten, und das Gesetz ließ nur diese Wahl zu, innerhalb dieses Gesetzes zu handeln. Außerhalb gab es keine Möglichkeit. Denn wenn man die Gebote missachtete oder übertrat, musste man damit immer rechnen, nicht in den Himmel zu kommen. Die Menschen hatten also furchtbare Angst davor. Und zugleich war das Gesetz auch eine Einschränkung. Es war freiberaubend. Man konnte sich nicht entfalten. Man hatte immer auch so eine latente Angst im Hinterkopf. Was ist, wenn das oder das passiert? Das Gesetz hat sie also so behandelt, als wären sie kleine, unmündige Kinder, die nicht fähig sind, richtige Sachen zu entscheiden. Gehen wir mal weg von der damaligen Zeit. Für uns heute gibt es andere Dinge, die uns unsere Freiheit nehmen. Es muss nicht die Tora sein, das Gesetz, das jüdische Gesetz, das uns beschränkt. Für uns sind heute andere Sachen maßgeblich. Der Grund dafür, so beschreibt es auch die Bibel, ist immer die Sünde. Sie ruft etwas in uns hervor, was uns einengt, was uns einschränkt. Und das zeigt sich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ganz anders. Für den einen ist es der Drang, immer der Beste oder der Erste zu sein. Für andere ist es die Angst vor Verlust, sodass derjenige schon krankhaft geizig zum Beispiel ist, muss die ganze Zeit bunkern, kann nicht teilen. Wiederum, andere Menschen wollen immer gut dastehen. Sie müssen sich von anderen Menschen abheben, von der Masse. Und damit überheben sie sich oft auch anderen Menschen und gehen dabei teilweise Wege, die andere abwertet, bis hin zum Niedermachen, Lästern, Mobben. Es gibt ganz viele Beispiele, die ich nur aufzählen könnte. Es ist alles facettenreich. Bei all diesen Drängen und Zwängen kommt es aber immer auf das Gleiche hinaus. Sie bestimmen unser Leben. Sie machen uns unfrei. Sie versklaven uns. Diese Versklavung hat auch zur Folge, dass wir nicht zu Gott kommen können. Also, so kann man mit der Sünde nicht in den Himmel einkehren. Glücklicherweise soll dieser Zustand nicht anhalten. Paulus beschreibt, wie Jesus in diese Welt kam, um Menschen aus dieser Versklavung zu befreien. Jesus hat den Menschen damals wie auch heute von seiner Angst, von seinen Zwängen, von seiner Versklavung erlöst. Und von da an brauchte man keine Angst mehr zu haben, etwas falsch zu machen. Jesus nahm diese Angst. Er hat neue Freiheit geschenkt. Und weiter steht im Text, dass Gott die Menschen als seine Kinder annimmt. Das ist schon eine ganz schön krasse Zusage. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes. Bist du ein Kind Gottes? Bin ich ein Kind Gottes? Allein das. Jesus schon auf diese Welt gekommen ist. Und diesen Zustand geändert hat, in dem wir vorher geherrscht haben oder lebten, zeigt doch eine Eigenschaft Gottes. Er liebt dich, er liebt mich. Gott will nicht, dass wir als Sklaven leben, dass wir unter Zwängen und unter Einschränkungen leben. Gehen wir aber nochmal weiter. Wenn die Menschen damals Gott Vater nannten, meinten sie noch mehr als nur einen liebenden Vater. Als allererstes drückten sie damit aus, dass Gott die höchste Respektperson ist. So wie in einer leiblichen, natürlichen Familie der Vater das höchste Glied in der Familie ist, so ist es auch Gott in der geistlichen Familie. Gott hat sozusagen die Hoheitsgewalt. In einer Familie ist diese Macht des Vaters jedoch nicht willkürlich. Der kann sie nicht einfach so einsetzen. Denn wenn er sich Vater nennen möchte und will, dann hat er auch Verantwortung. Verantwortung für seine Familie. Und deswegen kann er seine Macht, die er hat, nicht willkürlich einsetzen. Und er will es auch nicht. Da wäre zum Beispiel als erstes die Verantwortung, dass Gott oder der Vater der Beschützer der Familie ist. Er beschützt vor Feinden, vor Widrigkeiten. Und weil Gott sich den Menschen so auch offenbart hat, dass er die Menschen schützt, das Volk Israel hat es ja erlebt, dass Gott eingreift in Situationen und Gott Schutz bietet. Und deswegen konnten sie auch das Vaterbild auf Gott übertragen. Ja, Gott ist Vater, weil er schützt. Ein weiterer Verantwortungsbereich ist, dass der Vater der Ernährer der Familie ist. Der Vater war dafür verantwortlich, dass seine Familie mit ausreichend Lebensmitteln versorgt ist. So hat sich Gott auch gezeigt, als Ernährer. Wenn wir nur mal an die Wüstenwanderung denken, die das Volk Israel hinter sich hat, dann hat Gott Essen geschenkt und Wasser geschenkt, dass die Israeliten durch die Wüste hindurch mit Lebensmittel kamen. Gott hat sich da auch als Vater gezeigt. Als dritten Verantwortungsbereich hatte der Vater die Rolle des Helfers. Seine Familie musste er unterstützen und helfen. Er konnte sich nicht aus allen Dingen herausnehmen. Und das schloss auch das Beibringen bei, Fähigkeiten anerziehen und anlernen. Der Vater war sozusagen auch eine Art Lehrer für die Kinder und für die Familie. Und so hat sich Gott auch gezeigt. Die Menschen haben die Erfahrung gemacht, Gott bringt mir etwas bei. Er entwickelt mich, meine Fähigkeiten, mein Charakter. Und so konnte man auch den Vaterbegriff weiter auf Gott übertragen. Gott ist wie ein Vater, ein Papa. Und wir Kinder können das in Anspruch nehmen, indem wir ihn einfach Vater nennen. Und mal ganz einfach in Bildern gesprochen, was da passiert. Wenn wir Gott als Vater anreden, dann stellen wir uns unter seiner Schirmherrschaft. Und wir verlassen bildlich gesprochen das Haus, in dem wir unfrei waren. Ich habe mal einfach ein Haus genommen. Das muss nicht hässlich aussehen. So, man kann sich da auch vielleicht wohlfühlen, aber es schränkt einen ein. Und man kann sich dort auch nicht wirklich entfalten und man ist seinen Zwängen und seinen Drängen ausgeliefert. Und dann, wenn wir Gott als Vater ansprechen, und im Bibeltext heißt es, dass unser Herz verändert wird durch den Heiligen Geist und wir deswegen auch Vater ihn nennen können, dann können wir dieses Haus verlassen und gehen in ein anderes Haus, ein vielleicht noch schöneres Haus, da wo Gott, der Vater, ist. Und er nimmt uns als seine Kinder an. Und dadurch verändert sich ein Beziehungsverhältnis. Da, wo ich vorher Sklave war, da, wo ich eingeschränkt gewesen war, wo ich vielleicht auch unterdrückt gewesen bin, das ändert sich dahingehend, dass ich plötzlich eine lebendige Beziehung habe, eine väterliche Beziehung, eine liebende Beziehung, wo das nicht auf Unterdrücken aus ist, sondern auf Freimachen. Das heißt nicht, dass der Vater nicht mal durchgreifen kann. Auch Regeln müssen beachtet werden im Vaterhaus. Aber das Beziehungsverhältnis ist ein völlig anderes. So wie wir mit unserem Vater anders umgehen können als mit unserem Chef oder mit dem Vorstand. Um in dieses Haus zu gehen, braucht es eine Entscheidung von uns. Ich habe eben gesagt, das Herz wird verändert, und im jüdischen Denken ist das Herz nicht der Sitz der Emotionen. Das heißt nicht, dass wir plötzlich anders fühlen müssen, um uns zu entscheiden, sondern das Herz ist der Sitz des Verstandes und des Willens bei den Juden. Und der Heilige Geist verändert so unseren Verstand und unseren Willen, dass wir sagen können, ja, ich möchte diesen Schritt gehen in eine andere Beziehung hinein. Ich möchte Gott Vater nennen. Und diese Willensentscheidung muss auch bejaht werden von uns. Dazu muss ich auch sagen, dass es für viele Menschen nicht leicht ist. Gott Vater zu nennen, ist für viele Menschen nicht leicht. Unsere persönlichen Idealbilder von einem Vater projizieren wir einfach auf Gott. Aber das Gleiche passiert nämlich auch bei negativen Erlebnissen, die wir gemacht haben. Es gibt Väter, die furchtbare Dinge getan haben mit ihren Kindern. Kinder werden geschlagen, misshandelt, vergewaltigt. Gott, Vater? Da erstmal nein, danke. Wenn Gott so ist wie mein Vater, dann nicht. Will Gott mich auch schlagen? Will er mich unterdrücken? Und das will er eigentlich nicht. Nur, dass unsere negativen Erlebnisse uns blockieren. Mit dem Schlagen und den anderen Beispielen war das eben, das waren heftige Beispiele. Das geht auch im Kleinen, die wir vielleicht nur im Unterbewusstsein so wahrnehmen oder erst, wenn wir sie aufarbeiten, merken. Mein Papa war nie zu Hause zum Beispiel, war immer unterwegs, hatte nie Zeit für mich. Er hat sich nicht für mich interessiert. Er wollte nie mit mir spielen. Er hat nie was mit mir unternommen. Und auch so etwas kann sich auf unser Gottesbild übertragen, wenn wir ihn Vater nennen, weil wir einfach ein negatives Vaterbild haben und diese Schablone unseres Vatersbild plötzlich auf Gott übertragen. Und dann denkt man oder fühlt man, Gott ist weit weg. Einer, der sich für mich vielleicht gar nicht interessiert. Einer, der sich nicht um mich kümmert, der seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Und diese negativen Erlebnisse stören einfach. Sie stören die Beziehung zwischen mir und Gott. Und nochmal auf uns bezogen, die Entwicklung eines Kindes ist dadurch auch gestört, wenn man keine richtige Vaterbeziehung hat. Es gibt Langzeitstudien, die haben gezeigt, dass vaterlose Kinder oder Kinder, die eine sehr geringe Beziehung zu ihrem Vater haben, dass die häufig seelische und psychische Krankheiten aufweisen. Auch haben diese Menschen ein höheres Suchtpotenzial. Und das ist krass, das ist heftig, das ist, wenn man so in dieser Entwicklung gestört ist und das vielleicht, wenn man das auch wieder auf den geistlichen Aspekt überträgt, dann kann das auch meine geistliche Entwicklung stören, beeinträchtigen und in falsche Bahnen lenken. Und dann ist es für mich auch total verständlich, wenn Menschen sagen, ich kann Gott nicht Vater nennen. Wie lässt sich das ändern? Wie lässt sich das ändern, dass Menschen auch Gott als Vater bezeichnen können? Und ehrlich gesagt kann ich von hier oben euch keine einfache Antwort bieten. Das ist nicht so einfach, als würde man da jetzt 3-4 Sätze dafür verlieren können und dann ist alles wieder gut. Viele dieser Erfahrungen müssen aufgearbeitet werden, die man persönlich gemacht hat. Das, was ich jetzt von hier oben einfach nur bieten kann und sagen kann, ist, Gott ist anders. So, wie ich eben schon gesagt habe, nimmt Gott seine Verantwortung für uns wahr. In der Bibel zeigt Gott sich immer wieder als der liebende Vater. Wir dürfen als seine Kinder in sein Haus leben. Und wie ich eben schon gesagt habe, natürlich müssen wir dann auch Regeln befolgen, nur das Beziehungsverhältnis ist anders. Wir müssen nach seinem Willen auch fragen. Aber das ist nicht so direktiv wie ein Diktator, sondern auf einem ganz anderen Beziehungsverhältnis baut das auf. Weil das einfach auch nicht darauf abzielt, uns zu unterdrücken, uns zu versklaven, so wie es im anderen Haus gewesen wäre, was ich gezeigt habe. Um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, um auch Bilder dafür, die kräftig sind, die das so ein bisschen hervorrufen, schauen wir uns einfach die Geschichte vom verlorenen Sohn an, die in der Bibel steht. Dann ist Gott ein offenherziger, ein freundlicher, ein freudiger und liebevoller Vater. Da ist nämlich der Sohn, der mit seinem Erbe abgehauen ist und der hat alles auf den Kopf gehauen, und ist dann kläglich in der Gosse. Und dann kommt er zurück zu seinem Vater. Und er wird nicht abgelehnt. Er wird nicht verscheucht. Er wird nicht niedergemacht. Er wird aufgenommen. Und so zeigt sich Gott als der liebende Vater. Und das will er auch heute noch. Er hat alles daran gesetzt, dass wir ihn Vater nennen können und dürfen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und hat uns von dieser Versklavung, von der Sünde befreit. Er hat uns erlöst aus dieser Gefangenschaft. Und nun dürfen wir uns Kinder Gottes nennen und Gott mit Vater auch anreden. Vielleicht hast du Gott schon als liebenden Vater bezeichnet oder ihn angesprochen so und dich ganz bewusst unter seine Schirmherrschaft gestellt. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann ist heute eine Möglichkeit, das zu tun. Du kannst dich entscheiden, eine neue Beziehung mit Jesus einzugehen. Wenn du das festmachen willst, dann komm vielleicht nach dem Gottesdienst zu mir oder zum Stefan, der vorne in der dritten Reihe sitzt, der bärtige Mann. Mit uns, wir gehen zusammen ins Gebet, wir sprechen miteinander und dann machen wir das fest. Aber wenn du vielleicht noch nicht ganz verstanden hast, worum es geht und du noch mehr Informationen brauchst, mehr Erklärungen, dann kannst du auch den Taufkurs, den wir anbieten, auch wahrnehmen. Ganz unverbindlich, ohne sich taufen lassen zu müssen. Einfach erstmal, um zu gucken, ich möchte mehr wissen. Ich möchte es erklärt bekommen. Was hat Jesus eigentlich für mich getan? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Dann komm dazu, melde dich an. Komm auf uns zu und wir gehen zusammen den Weg. Die Jugendlichen haben sich gewünscht, dass wir unserem Papa, also unserem Vater, jetzt anbeten für das, was er getan hat. dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und uns von der Sünde befreit hat. Und dafür wollen wir ihn loben. Ganz bewusst. Deswegen war die Predigt auch jetzt im Vorfeld, dass wir uns darauf einlassen können, auch Gott wirklich als Vater ansprechen zu können. Und das wollen wir jetzt auch tun und ihm dafür danken. Und da kann die Band jetzt komplett nach vorne kommen und ich bete noch ein kurzes Gebet. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du dich unser annimmst, dass du uns als deine Kinder, ja, dass du uns annimmst als deine Kinder, dass du uns aus etwas herausführst, was uns gefangen nimmt und uns unterdrückt, dem wir selber nicht richtig rauskommen. Hab Dank dafür, dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast, dass wir davon befreit werden und dass wir in dein Haus eintreten können und eine Beziehung haben können mit dir. Und ich bitte dich, dass wir das auch erstens verstehen, dass du unser Vater bist und sein möchtest, dass wir das für uns annehmen können und dass du uns das auch immer wieder bewusst machst, dass, was das bedeutet, dass du unser Vater bist. So segne auch jetzt diesen Gottesdienst noch weiterhin, dass wir ja mit Freude dich loben können für das, was du getan hast und wozu du uns berufen hast, denn wir sind deine Kinder. Amen.